Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Wir sind vor 2 Wochen gestartet in die Staffel Im Gegenwind. Super, dass du wiedergekommen bist oder einfach jetzt einsteigst zur Staffel, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Jeder von uns kennt diese Erfahrung, im Gegenwind zu sein. Egal, ob du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist oder ob du gerade einen Wiedereinstieg suchst, vielleicht stellst du Gott, Glaube, Kirche in Frage und weißt nicht genau, wie du der ganzen Thematik gegenüberstehst. Diese Erfahrung, im Gegenwind zu sein, im Druck zu stehen, die kennst du mit Sicherheit. Von daher sehr gut, dass du da bist, weil es Phasen gibt, in denen unser Leben aus den Angeln gehoben wird, ja, alles durcheinander gewirbelt wird und du fragst dich vielleicht dann, wo ist denn Gott jetzt? Sieht er mich? Hört er mich? Was soll ich ihm sagen? Wie kann ich mit ihm reden? Oder wenn du, wie gesagt, Glaube suchst, entdeckst, vielleicht fragst du dich, gibt es überhaupt irgendwie einen Gott? Gibt es überhaupt irgendwie eine höhere Macht, die was mit meinem Gegenwind zu tun haben könnte, die was mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln zu tun haben kann und damit Sinn reinbringen kann? Und ich sage dir, die gibt es. Nochmal, gut, dass du da bist. Und wir sind eingetaucht in die Frage, was ist eigentlich, wenn unser Leben eine Richtung nimmt, die wir nicht kommen sehen haben und die wir auch nicht gewollt haben. Und trotzdem nimmt es diese Richtung. Wo ist Gott dann, wenn der Gegenwind dich fast umwirft? Und wir sind vor 2 Wochen gestartet mit einer Frage, die uns weitergeführt hat in das Thema hinein. Was ist eigentlich mit der Spannung zwischen dem, was Gott sowieso tun will, mit der Souveränität Gottes und meiner eigenen Entscheidungsfreiheit? Und wie können wir in diesen Phasen, in denen wir stecken, trotzdem beten? Das ist unsere Frage für heute. Wie kann ich trotzdem die Worte vor Gott formulieren, so dass ich sage, ich glaube, ich kriege diese Spannung irgendwie einigermaßen hin? Wir sind eingetaucht in die Situation von Daniel, der diese Erfahrung mit uns teilt. Und der die Phasen kennt, im Gegenwind zu stehen, der den Druck kennt, die Fragen, die damit zusammenhängen. Und Daniel ist eine der bekanntesten Personen aus dem Judentum. Er hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt und ein ganzes Buch handelt von seiner Geschichte. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, findest du dieses Buch Daniel. Es ist sehr lesenswert, es lohnt sich. Ich habe letztes Mal gesagt, es zerfällt im Großen und Ganzen in 2 Hälften und wir fokussieren uns in dieser Staffel vor allen Dingen auf Hälfte 1, also auf die Lebensgeschichte von Daniel, auf das, was man daraus entnehmen kann, an historischem Hintergrund und an Fragen von seinem Glauben. Und es beginnt damit das Buch, dass Daniels Lebenspläne komplett über den Haufen geworfen werden. Von einem auf den anderen Tag wird alles abgeräumt, was er sich für sein Leben geträumt hat, was seine Eltern für sein Leben geträumt haben, weil König Nebukadnezar, König von Babylon, wie gesagt, 6. Jahrhundert vor Christus, vor den Toren Jerusalems auftaucht, die Stadt belagert, den Druck erhöht und einen großen Teil der Menschen aus der Oberschicht vor allem, zu der Daniel gehörte, Adlige, Daniel und seine Freunde, deportiert, gefangen nimmt und in die Sklaverei 1000 Kilometer weiter nach Osten bringt. 1000 Kilometer weiter östlich, für 66 Jahre wird Daniel da leben. 66 Jahre, das ist mehr Lebensspanne, als wenn ich hier so rumschaue, die meisten in diesem Raum überschauen. So lange wird er dort verbringen und diese 66 Jahre werden für ihn unter völlig anderen Vorzeichen laufen, als er bis dahin gedacht hatte. Alles, was bis dahin auf dem Plan stand für ihn, an Karriere, Träumen, Gedanken für sein Leben, alles das ist hin. Und wenn wir die Geschichte von Daniel und seinen Freunden weiterverfolgen, dann merken wir, und das ist das Spannende dabei, deswegen lohnt sich ein Blick in dieses Buch, dass Gott trotz dieser zerfahrenen Situation, trotz dieses Chaoses, was ausbricht, seine Ziele und seine Absichten verfolgt und erreicht. Theologen haben dafür ein Wort, das spielt ist ein wichtiges Wort in der Theologie. Die nennen das die Souveränität Gottes. Und ganz kurz zusammengefasst bedeutet das letztlich, Gott hat alles im Griff mit dieser Welt, mit unserem Leben, mit all dem, was unser Leben ausmacht, mit allem Guten, mit allem Schlechten. Gott hat alles im Griff und kommt souverän zu seinen Zielen. Irgendwie lässt Gott die Dinge so zusammenlaufen, dass sie aus seiner Perspektive Sinn ergeben. Ja, dass aus seiner Sicht er da drauf schaut und sagt, so ist es richtig. Seine Ziele werden erreicht. Die Autoren der Bibel, die also damals Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott in Texte gegossen haben, verraten uns leider nicht immer, wie Gott das macht. Von daher bleibt manches Fragezeichen. Vieles bleibt offen für uns, aber wir erkennen durch das Lesen der Bibel, durch biblische Texte, wo Menschen aufschreiben, was sie mit Gott erleben, dass Gott seine Ziele, seine Souveränität durch mindestens zwei Faktoren umsetzt. Mindestens zwei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Erstens gebraucht Gott unsere ganz konkreten Lebensumstände. Das, was dein Leben gerade so ausmacht. Deinen Alltag, was du jetzt vor deinem inneren Auge hast. Das Gute, das Schlechte, den Rückenwind, den Gegenwind, alles, was dazwischen ist. Das braucht Gott, um seine Ziele zu erreichen. Und deswegen passiert es manchmal, dass Gott eine Situation nicht ändert. Obwohl wir gebetet haben, obwohl wir Gott so sehr und intensiv darum gebetet haben, dass er das ändert, und er hat es doch nicht getan. Wahrscheinlich kennst du Situationen, wo du gebetet hast und wo andere mit dir gebetet haben oder für dich gebetet haben und du merkst, es hat sich trotzdem nichts verändert. So passiert das manchmal. Und das ist letztlich, das ist eine große Herausforderung, in diesen Phasen dann trotzdem an Gott dran zu bleiben, aber es gehört dazu. Gott benutzt diesen Weg, um seine Souveränität umzusetzen. Und das Zweite, was wir in den Berichten der Bibel erkennen, ist, dass Gott manchmal tatsächlich eine Situation ändert. Manchmal greift Gott so ein, ändert eine Situation auf eine Weise, in so starker Weise, dass man eigentlich das mit nichts anderem bezeichnen kann als mit dem Wort Wunder. Und ganz sicher haben viele von euch das auch schon erlebt, dass ihr zurückschaut und sagt, ich kann das überhaupt nicht anders erklären, es muss Gott gewesen sein. Ich kann mir nicht anders erklären, wie das passiert ist. Dass Gott eingreift und eine Situation umlenkt und verändert. Ich habe überlegt, wann war das bei mir, und eins der ersten Male, an die ich mich überhaupt zurückerinnern kann, jetzt grabe ich wirklich weit zurück in den 80er Jahren, da war ich ungefähr 13, und Mathe und Latein gehörten damals nicht unbedingt zu den Top 3 meiner Interessen. Und in dem Sinne bin ich in der Schule ganz schön gewaltig abgeschmiert und habe eine 5 nach der anderen nach Hause gebracht. Also andere haben irgendwie, keine Ahnung, Briefmarken gesammelt, ich 5. Und die einzige Post waren zu der Zeit blaue Briefe. Gibt es, glaube ich, immer noch, oder? Die Lehrer, gibt es noch blaue Briefe? Oder? Okay, also gibt es schon noch, genau. Also das war meine Post, die habe ich gesammelt. Das ist krass, oder? So einen technischen Donnerschlag noch dabei, weil ich habe gebetet und genau das ist passiert dann und zack waren meine Noten auf 1. Nee. Genauso war es leider nicht. Aber ich habe tatsächlich, ich muss irgendwo aufgeschnappt haben, versuch's mal mit Beten. Du bist gerade wirklich eine krasse Flasche in Mathe und Latein. Du brauchst schon mindestens einen Gott, um da rauszukommen. Drunter geht nichts. Also alles unter einem Gott wird dir nicht daraus helfen. Also habe ich mich ganz ehrfürchtig hingestellt. Keine Ahnung, wo ich den Gedanken her hatte. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt, ganz ehrfürchtig, und habe gesagt, ich brauche in der nächsten Mathe-Schulaufgabe eine 4-. Also ihr merkt, in Sachen Demut macht mir niemand was vor. Ich habe nicht gleich eine 1 gesagt, sondern bin ganz, ja, eine 4- wäre schon was und so. Und dann, irgendwann kam die Schulaufgabe zurück und ich weiß das noch, als ob es gestern war. Aufgeschlagen, 4-. Und ich habe mir gedacht, krass, das funktioniert. Also es waren die 80er, man hat noch nicht krass gesagt. Wahrscheinlich habe ich da gesessen mit meiner Fokuhila und meiner goldenen Pilotenbrille und habe gesagt, astrein, das funktioniert. Nächste Schulaufgabe wieder. Gott, wie auch immer, ich brauche 4-. 2 Wochen später aufgeschlagen, 4-. Also das war wirklich, das hat sich so eingebrannt bei mir. Und genau, so ging das weiter. Am Ende habe ich die Versetzung geschafft, 7. Klasse. Und seit der 7. Klasse sind viele Jahre vergangen, ist schon ein bisschen her. Aber es, auf der einen Seite wusste ich damals nicht, wie kann das passieren. Ich hatte keine Erklärung dafür. Heute, nach vielen Jahren, die vergangen sind, weiß ich, wie das sein kann. Ich weiß, was damals passiert ist und habe eine sehr gute Erklärung dafür und erlebe so etwas bis heute. Das letzte Mal ist noch keine 2 Wochen her. Manche von euch wissen, dass meine Mutter Anfang des Jahres gestürzt ist. Ich mache die Geschichte ganz kurz. Hat einen Wirbelbruch, ist dann in der Kurzzeitpflege gewesen. Und in der Kurzzeitpflege darfst du nur bleiben, wenn du einen Pflegegrad 2 hast. Und den hat meine Mutter bekommen, vorübergehend. Und auf einmal klingelt mein Telefon und die Kurzzeitpflegeeinrichtung ist dran und sagt, ihre Mutter muss morgen raus. Morgen. Ich sage, meine Mutter kann nicht morgen raus, weil sie kann nicht nach Hause und wir wissen auch nicht, wohin. Und ich wohne in Augsburg, wo soll sie hin? Geht nicht, weil in diesem Zwischenraum sich der Pflegegrad geändert hat. Die ist wieder runtergestuft worden auf 1 und damit besteht kein Anspruch mehr auf einen Heimplatz und damit raus auf die Straße. Ich sage, das geht nicht. Ich habe mich darauf verlassen, sie haben mir gesagt, sie bleibt hier. Und das habe ich ihr auch gesagt, ich habe gesagt, sie wird nicht auf der Straße landen. Das geht nicht. Tut mir leid, Herr Wenzel, wir können nichts für Sie und Ihre Mutter tun. Morgen muss sie raus. Was habe ich getan? Ich habe als erstes tatsächlich gebetet, weil ich mich daran erinnert habe, hey, da gibt es doch einen roten Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und habe Gott gesagt, wir brauchen ein Wunder. Du musst diese Situation wenden. Und am besten bis morgen, also relativ schnell. Und ich stand schon in Kontakt mit einer Reha-Klinik, die habe ich angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, es hat sich alles geändert, wir brauchen morgen einen Platz, morgen, weil sich der Pflegegrad geändert hat. Ja, wir gucken mal und so und ich melde mich wieder. Eine Stunde später ruft der gute Mann an und sagt, ihre Mutter kann morgen kommen. Und ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, du hast einen großen Gott, der auf dich aufpasst und der im richtigen Moment das Richtige tut. Und bis heute erlebe ich sowas und du bestimmt auch, dass Gott manchmal eingreift und eine Situation so dermaßen auf den Kopf stellt, wieder von dem Kopf auf die Füße stellt, dass wir es mit nichts anderem bezeichnen können als mit dem Wort Wunder. Das ist ein Wunder. Und in Kapitel 2 des Buches erlebt Daniel das genauso, dass Gott eingreift und eine Situation ändert, schlagartig mit einem seiner Wunder. Und wir machen das jetzt einfach so, der Frank wird jetzt diesen Text nochmal in Auszügen für uns lesen, damit ihr eintauchen könnt nochmal in die Situation, worum es geht. Und ich erzähle euch dann gleich noch ein bisschen mehr dazu. Okay, Frank liest aus Daniel Kapitel 2.
Genau, Daniel 2. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihm solche Sorgen machte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Da ließ er seine Berater rufen, alle Wahrsager, Geisterbeschwörer, Zauberer und Sterndeuter, damit sie ihm seinen Traum erklärten. Ich habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Da antworteten die Sterndeuter, lang lebe der König, erzähl uns deinen ergebenen Dienern den Traum, dann wollen wir ihn dir deuten. Aber der König entgegnete, nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe, und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt. Die Sterndeuter antworteten, kein Mensch auf der ganzen Welt kann diesen Wunsch erfüllen. Noch nie hat ein König so etwas verlangt. Was du uns dazu mutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter könnten dir, o König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtungen vorbereitete. Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, Hanania, Michael und Asaja. Bitte den Gott des Himmels um Gnade, sagt er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Ja, ich lobe und preise dich, du Gott meiner Vorfahren, denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Du hast unsere Gebete erhört und mir den Traum des Königs enthüllt.
Also, das ist der Hintergrund. König Nebukadnezar hat einen Traum und der lässt ihn nicht los. Irgendwie hat er den Eindruck, jemand möchte mir was sagen durch diesen Traum. Und er hat die Vermutung, dass das eine Botschaft der Götter sein könnte. Das ist damals normal. Also im alten Orient war das ganz normal, dass Menschen in den Religionen hinter Träumen eine Botschaft der Götter vermutet haben. Also lässt er alle Leute aus seinem Empire ranrufen, die, was Träume angeht, als deutungssicher gelten. Und stellt fest, die Jungs haben keine Ahnung, was ich geträumt habe und was das bedeuten könnte. Und er wird darüber so wütend, vor laufender Kamera, ja, also Ähnlichkeiten mit aktuellen Politikern sind rein zufällig, er flippt so dermaßen aus vor laufender Kamera, dass er ihn androhen lässt, wie ich lasse euch hinrichten. Ich hau euch allen die Rübe runter, inklusive Daniel, wenn ihr mir nicht die Deutung verratet. Von Daniel wird im ersten Kapitel erzählt, dass er von Gott eine besondere Befähigung bekommen hat, Träume zu deuten. Deswegen hängt er mit drin in der ganzen Sache. Also pauschal das ganze Urteil für alle Traumdeuter, Todesstrafe. Was für eine schlimme Situation von Daniel. Wieder ist er im Gegenwind, wieder erhöht sich der Druck. Und damit nicht genug, wenn du gut mitgelesen hast, hast du gemerkt, Nebukadnezar verlangt auch noch, dass die Traumdeuter ihm vorher den Traum verraten, ohne dass er ihnen sagt, was er geträumt hat. Also, das macht aus seiner Sicht total Sinn, weil die politischen Verhältnisse sind instabil, die Machthaber waren immer sehr besorgt um ihre Macht und hatten Angst, dass vielleicht irgendein Ratgeber schon gekauft war von der Gegenseite und deswegen will er einfach sicher gehen, dass die Leute, die ihm dann hinterher sagen sollen, was der Traum bedeutet, nicht schon längst gekauft worden sind von seinen politischen Gegnern und er sich irgendwas anhört, was ihm letztlich den Kopf kostet. Also genau, legt er ihm das auf. Ihr sagt mir, was ich geträumt habe und was es bedeutet. Diesen Männern ist sofort klar, und das sagen sie ihm auch, König, das geht nicht. Kein Mensch kann das. Was du verlangst, ist unmöglich. Du musst uns den Traum schon sagen, sonst können wir ihn den nicht deuten. Aber der King bleibt dabei und sagt, tut mir leid, wenn ihr das nicht bringt, rollen eure Köpfe. So sieht's aus. So, was macht Daniel? Er handelt noch einen Tag Frist raus für sich und dann muss er liefern. Jetzt versuch dir einigermaßen vorzustellen, du wärst Daniel in dieser Situation. Du kommst mit dieser Perspektive nach Hause, dass du einen Tag Zeit hast, das Geheimnis von jemandem rauszukriegen und noch eine Deutung draufzulegen, ohne dass er das Geheimnis verrät. Einen Tag hast du Zeit und wenn nicht, ist das dein Ende. Was ist das für eine Sackgasse? Was ist das für ein unfassbarer Gegenwind? Ja, wieder steht Daniel mitten im Gegenwind, wieder wird alles durcheinander gewirbelt, wieder sind seine Pläne kaputt. Also, wenn man davon ausgeht, dass sich sein Leben nach der großen Katastrophe vielleicht gerade einigermaßen stabilisiert hat, wird jetzt wieder alles auf den Kopf gestellt und alles wackelt ganz gewaltig. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du nicht viel Zeit hast, irgendeine wichtige Entscheidung zu treffen oder dass du so dermaßen unter Druck gesetzt wirst, von irgendjemandem liefern zu müssen. Vielleicht dein Chef, vielleicht dein Partner, vielleicht irgendeine Institution, eine Bank oder irgendjemand, macht dir wahnsinnig Druck, du musst liefern und du hast nicht viel Zeit. Und es scheint dir fast unmöglich zu sein, aus dieser Sackgasse rauszukommen. Ja, das ist so krass, dass Daniel schon weiß, ich brauche mindestens einen Gott, um da rauszukommen. Drunter geht nichts. Also alles unterhalb eines Gottes hilft mir nicht in dieser Lage. Also geht er zu seinen Freunden und sagt, lasst uns beten, Freunde, lasst uns Gott bestürmen, dass er ein Wunder tut und diese Situation dreht, und zwar schlagartig, vielleicht tut das. Lasst uns beten dafür. Und sie beten und beten und beten und es passiert. Gott greift ein, er schenkt Daniel eine Vision, eine Sicht, eine Deutung über diese Träume. Und mit überströmenden Worten bedankt sich Daniel bei Gott, stürmt mit dieser Deutung zu Nebukadnezar. Der hat natürlich auch keine Erklärung dafür, wie das sein kann, weil er eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, dass das wirklich passiert. Erklären kann er sich's nicht und fragt Daniel, wie kann das sein? Wer steckt dahinter? Und Daniel sagt, du musst es verstehen, König. Es gibt einen Gott, mein Gott. Mein Gott ist es, der Gott des Himmels, der dir durch diesen Traum was sagen will. Der eine Botschaft für dich hat und die ist wichtig. Du hörst besser zu, wenn dieser Gott jetzt redet. Und Nebukadnezar ist überzeugt und er befördert Daniel aus Dank. Daniel und seine Freunde befördert er aus Dank in hohe Positionen. Und alles, was man dazu sagen kann, ist tatsächlich nur, manchmal greift Gott ein und beantwortet unsere Gebete so dermaßen stark mit seinen Wundern, dass eine Situation sich verändert, wie es ohne das niemals passiert wäre. Ohne das wären wir blank und wüssten nicht, wie es sich hätte ändern sollen. Und es ist vielleicht eine der am wenigsten genutzten Ressourcen, die uns eigentlich offen stehen, einen Gott zu haben, zu einem Gott gehen zu können, der die Kraft hat, der die Möglichkeit hat, alles zu ändern, der alles drehen kann, alles wenden kann, mit dem ich über alles reden kann. Unsere Realität, unser Leben ist oft so kompliziert, so verzweigt, so unübersichtlich, manchmal auch gebrochen und verwundet. Und diese Realität einem Gott anzuvertrauen, hinzuhalten und zu sagen, mach irgendwie was Sinnvolles draus, das ist eine Riesenressource, die uns offen steht. Und jetzt ist es so, wenn wir Gott anflehen bei den großen Dingen unseres Lebens, für die Sackgassen, in denen wir feststecken, die Schicksalsschläge, die uns ereilt haben, für die Fragen, die uns ratlos dastehen lassen, für die Situationen, wo uns die Worte im Hals stecken bleiben, wenn wir Gott das bringen wollen, sind wir vielleicht manchmal ein bisschen unsicher, wie genau kann ich das tun? Wie kann ich denn mit diesem Gott reden, der souverän ist, der auf der anderen Seite seine Ziele, seine Pläne umsetzt? Wie kann ich denn mit diesem Gott reden? Und vielleicht geht es dir genauso, selbst wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist. Ist vielleicht immer noch nach all den Jahren eine Unsicherheit, dass du dich fragst, wie kann ich ihm das eigentlich sagen? Und es betrifft dich mit Sicherheit erst recht, wenn du auf der Suche bist, wenn du nicht genau weißt, wie du dich Gott gegenüber, Jesus gegenüber positionieren sollst, fragst du dich, wenn es ihn gibt, was sollte ich ihm denn sagen? Wie kann ich ihm das sagen, dass es irgendwie einigermaßen passt oder angemessen ist? Wie kann ich mit Gott reden, wenn er doch auf der einen Seite souverän ist und umsetzt, was er tun will, und auf der anderen Seite ich ihm alles sagen kann? Wie kann ich trotzdem beten? Das ist wieder die Spannung, die im ersten Teil schon war, der Staffel, zwischen Gottes Souveränität und meiner Entscheidungsfreiheit. Und ich würde euch ganz gerne jetzt 4 Hilfen mitgeben zum Beten, für dein eigenes ganz persönliches Beten. Ja, diese Hilfen sind sowas wie so ein Geländer, wie Leitplanken, wie so ein Rahmen, wenn du so willst, um das Thema Gebet rum. Und innerhalb dieses Rahmens, glaube ich, bewegen sich unsere Gebete sicher auf einem guten Boden. Und wir können Gott alles, wirklich alles sagen. Denn jeder von uns, jede von uns hat Sachen im Leben, bei denen du dir wünschst, dass Gott eingreift, dass er das Blatt wendet, dass er die Dinge wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Und wenn es darum geht, ihm das zu sagen, wie kann ich das tun, wie kannst du das tun? Das erste Geländer, das erste Rahmenstück, die erste Hilfe, die ich dir gerne mitgeben würde, ist das hier, dass Gott nicht manipuliert werden kann. Gott kann nicht manipuliert werden. Ich weiß nicht genau, wie das ineinander greift. Menschliche Freiheit und Gottes Souveränität. Ich habe vor 2 Wochen schon gesagt, ich habe bisher noch keinen getroffen, auch noch nichts dazu gelesen, der das so zu 100%ig erklärt, dass für mich überhaupt keine Frage mehr übrig bleibt für jede Situation meines Lebens. Ich weiß es nicht genau. Aber was ich weiß, ist das hier. Gott ist Gott. Gott ist Gott und er tut das, was seinem Herzen und seinen Zielen entspricht. Ich weiß, dass er das auf den Weg bringen wird. Und er kann nicht manipuliert werden, er kann auch nicht belabert werden, er kann auch nicht von mir gezwungen werden, das zu tun, was ich gerne möchte. Er tut das, was er tun möchte. Und es ist wichtig, an diesem Punkt zu beginnen. Ich sage dir, das ist sehr wichtig, weil es gibt eine Menge populärer Theologie, auch in der Gegenwart, die das entweder ganz direkt oder unterschwellig anders lehrt. Es gibt eine Menge Zeugs, dass das anders lehrt. Und deswegen ist es wichtig, damit anzufangen. Es gibt eine Menge Theologie, die sagt, wenn du nur stark genug glaubst, wenn du nur genug betest, wenn du nur weniger zweifelst oder mit reinem Herzen betest, dann kann Gott ja gar nicht anders. Dann wird er es ganz genau so tun. Als ob das so eine naturwissenschaftliche Ursache-Wirkungsformel ist. Und dann kann Gott nicht anders und ich habe ihn in der Tasche und habe ihn in der Hand. Es gibt eine Menge Ecken, wo das so erzählt wird. Und so verlockend das klingt, es hat einfach keine Grundlage in den Texten der Bibel. Es tut mir leid, es hat einfach keine Grundlage. Es gibt einfach keinen Beleg dafür in den Texten der Bibel, in dem, was Menschen erlebt haben. Gott ist Gott und Gott ist nicht meine Marionette. Und so schwer das manchmal zu akzeptieren ist und so herausfordernd das ist, es ist eine der Herausforderungen im Leben mit Jesus, diese Wahrheit zu bekräftigen, zu wiederholen und festzuhalten. Weil wir alle früher oder später in Situationen reinkommen und auf Erlebnisse stoßen, wo diese Gott erhört einfach alles, wenn du nur Theologie, einfach nicht mehr funktioniert. Sie funktioniert einfach nicht. Und früher oder später kommt die Situation, die diese Theologie einfach überholt und stehen lässt. Und was haben wir dann? Dann haben wir leere Versprechen und nichts mehr in der Hand. Und dass Gott nicht manipuliert werden kann, siehst du am besten bei Jesus selbst. Wir im Projekt X sagen immer wieder, wir laden Menschen dazu ein, dem Beispiel von Jesus zu folgen. Was hat Jesus uns vorgelebt? Was für ein Beispiel? Also, wenn überhaupt irgendeiner in der Lage gewesen wäre, Gott zu belabern und zu manipulieren, dann doch wohl Jesus. Also, wenn nicht Jesus, wer denn dann? Und selbst bei Jesus sehen wir, dass er vor seinem Tod mehrmals betet. Wenn es irgendwie einen anderen Weg gibt, dann gehen. Wenn es irgendwie eine andere Chance gibt, bitte nimm eine andere Kurve, lass mich was anderes erleben, lass uns eine andere Kreuzung nehmen. Und es passiert nicht so. Auch Jesus musste sich beugen unter Gottes Ziele, unter Gottes Absichten. Und deswegen glaube ich, wenn wir hier starten mit dem Gebet von Jesus als Startpunkt für unsere Gebete, dann glaube ich, stehen wir auf sicherem Grund und haben die richtige Perspektive, nämlich die Perspektive, die Gott an erste Stelle setzt, da wo er hingehört. Das zweite Rahmenstück, was ich dir gerne mitgeben würde, ist eigentlich eine unmittelbare Folge daraus. Nämlich das hier, was für Gott das Beste ist, ist auch für mich das Beste. Und für dich auch. Dass Gott nicht manipuliert werden kann und seine Ziele trotzdem erreichen wird, ist eine Grundwahrheit des Glaubens an Jesus. Und die Hoffnung, die Autoren der Bibel vermitteln und immer wieder vermitteln, ist genau das hier. Seine Pläne sind immer wieder das Beste für seine Leute. Und ich mache dir Mut, über diesen Punkt besonders gut nachzudenken. Der ist sehr, sehr wichtig. Denn dieser Punkt trennt den Glauben an Jesus von allen anderen Religionen auf dieser Welt, von allen anderen religiösen Weltanschauungen, von allem anderen. Es gibt viele Religionen, die sowas wie eine Souveränität ihres Gottes bejahen würden und sagen würden, ja, wir haben einen Gott und der ist souverän, der entscheidet unabhängig, den kannst du nicht zwingen. Aber was im Glauben an Jesus absolut einzigartig ist, ist das, was wir genau darunter verstehen. Aus den Erzählungen und Lebensbeispielen der Bibel wird deutlich, dass das, was Gott im Sinn hat, immer das Beste ist für seine Leute. Das ist ein einmaliges Verständnis, was den Glauben an Jesus von allem anderen trennt. Und deswegen vermitteln die Texte der Bibel auch oft sowas wie ein Entspannen, ein Ausruhen, ein sich fallen lassen in die Souveränität dieses Gottes, in die Hände eines Gottes, von dem ich weiß, er wird mich durchtragen, weil das, was Gott will, das Beste für seine Leute ist. Das Verständnis von Souveränität wirst du nirgendwo anders finden und das trennt das Christentum von allem anderen auf der Welt. Und ich weiß, dass das lässt sich leicht daran anschreiben, an so eine Wand. Das ist nicht leicht zu verstehen. Das ist auch nicht leicht, das im Leben zu bekräftigen und zu wiederholen. Das weiß ich. Aber das Konzept dahinter ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Jeder von uns oder jede von uns, die schon mal irgendeine Form von Autorität gehabt hat oder hat, kann dieses Konzept sehr gut nachvollziehen. Also ganz egal, ob als Eltern oder als in deinem Job als Lehrer oder als Teamleiter oder als Chef von irgendwas, jede Form von Autorität erfordert es, dass du irgendwann auch Entscheidungen treffen musst, die nicht populär aussehen, die wenig attraktiv aussehen, aber von denen du trotzdem weißt, langfristig sind sie das Beste für die Menschen, über die ich Autorität habe. Das ist das Konzept dahinter. Und das lebt Gott jeden Tag, rund um die Uhr. Gott handelt immer wieder auf diese Weise und was er will, ist in unserem besten Interesse. Drittes Rahmenstück, dritte Hilfe zum Beten ist das hier. Glaube ist in der ganzen Sache natürlich sehr, sehr wichtig, aber das bedeutet nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise mehr oder stärker oder was auch immer zu glauben. Und ich sage das nochmal, weil es wirklich wichtig ist, das zu wiederholen. In der gegenwärtigen Theologie und nicht nur in der Gegenwart, sondern auch schon seit vielen Jahrzehnten gibt es eine Menge Zeugs, was anderes lehrt, wo es darum geht, wenn du nur stark genug glaubst, gibt Gott dir, was du willst. Und es gibt ein schreckliches kleines Problem mit dieser Lehre. Wenn ich es nicht bekomme, heißt das, ich habe nicht stark genug geglaubt oder ich habe was falsch gemacht. Ich kann es nicht mehr ändern, es muss an mir liegen. Und viele Menschen in unseren Kirchen leben mit dieser Bürde, die sie nach und nach runterzieht. Dass ich bekommen hätte, was ich wollte, hätte ich nur mehr geglaubt, hätte ich nur mehr gebetet, hätte ich nur stärker vertraut, hätte. Und das Wort zeigt dir schon, ich kann es auch nicht mehr ändern. Es ist rum, es ist vorbei. Und meistens wird auch gar nicht klar, was es bedeutet, stärker zu glauben. Wie mache ich denn das? Was muss ich tun, um stärker zu glauben, um stärker zu beten? Ist es rein anzahlsmäßig, zeitlich? Wie glaube ich stärker? Wie zweifle ich weniger? Wie soll das genau gehen? Was muss ich tun? Und du merkst, wir kommen so nicht weiter, weil Glaube keine Einstellung ist, die ich aus mir herauspressen muss und Gott zeigen muss, hör mal, schau mal, wie gut ich bin auf einer Skala von 1 bis 10 schaffe ich es mindestens bis zu 8. Ja, ich bin nicht wie der Pastor da vorne. Ich steige nicht bei einer 4 minus ein, ich steige schon mal bei einer 2 ein. Also noch nicht 10, aber immerhin eine 8. Ist das Glaube? Für mich nicht. Glaube ist eine Herzensbeziehung. Glaube heißt Wahrheit festhalten. Und zwar die Wahrheit, dass Gott erstens souverän ist und zweitens, dass das, was er tut, immer das Beste für mich ist. Glaube heißt, an der Wahrheit festzuhalten, dass Gott ist, wie er ist und handelt, wie er handelt und das in meinem besten Interesse. Und lass uns hier vielleicht noch ganz kurz anhalten, bevor ich zum vierten komme, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Das geht sehr ins persönliche Leben auch rein. Was ist, wenn Gott unsere Gebete nicht so erhört? Und wir alle kennen das. Egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann hast du einfach ganz viele Gebete schon wahrscheinlich, die Gott nicht erhört hat. Und wenn du gerade Glaube entdeckst, wird das wahrscheinlich auch relativ schnell kommen, dass du diese Erfahrung machst. Was ist denn dann, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört? Und auch hier muss ich dir sagen, wahrscheinlich gibt es niemanden, der das zu 100% erklären kann, warum Gott eine Situation erhört und die andere nicht. Warum hat meine Mutter einen Reha-Platz bekommen von einem auf den anderen Tag und vielleicht andere nicht annimmt? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht zu 100% sagen. Und ich sage dir auch, wenn du jemanden triffst, der dir das erklären kann, lauf. Und zwar so schnell wie du kannst. Dreh dich rum und lauf weg, weil es ist nicht möglich, das zu 100% zu erklären. Und es sollte dir suspekt vorkommen und dich nachdenklich machen, wenn Leute diesen Anspruch erheben. Aber was ich dir, und ich verstehe auch meine Gedanken mit diesem Rahmen nicht so heute. Ich kann dir auch nur Gedanken weitergeben, mit denen wir uns einer tieferen Wahrheit vorsichtig annähern. Und das Erste ist das, dockt ein bisschen an dem, was Frank eben erzählt hat, von dem Kindergartenplatz. Manchmal wäre vielleicht das, was wir beten, auf längere Sicht einfach nicht gut für uns. In seinem Fall war es umgekehrt. Er hat gedacht, das ist doch das Beste, und Gott hat einen anderen Gedanken gehabt. Aber es ist vielleicht so, dass Gott Dinge sieht, die wir nicht sehen können. Also wir haben doch manchmal schon Mühe, die nächste Woche zu überschauen, oder? Und genau durchzutakten, genau durchzuplanen, was kommt da auf mich zu, wie wird dieses Gespräch laufen, was muss ich da machen, was passiert dann? Wir haben oft schon Mühe mit den nächsten 3 Tagen. Gott hat diese Probleme nicht. Gott schaut um die nächste Ecke, 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 um die nächste Ecke. Gott kann sogar alle Konjunktive einplanen. Wie cool ist denn das? Der kann sogar einplanen, was um die 10. Ecke noch im Konjunktiv passiert wäre, wenn du es gemacht hättest und dann abgewogen wärst und was du dann gemacht hättest und dann wieder zurückkommst zur 3. Ecke und dann da weiterläufst. Wie cool ist denn das? So einen Gott zu haben, der das kann. Und manchmal sieht Gott einfach Dinge, die ich nicht sehe, weil ich nicht mal um die 1. Ecke gucken kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es manchmal aus Gottes Sicht wahrscheinlich besser ist, durch eine Situation durchzugehen, als einfach drumherum zu laufen oder eine Abkürzung zu nehmen. Der Weg mittendurch ist manchmal besser als der Weg drumherum. Und auch das braucht viel Vertrauen. Das ist eine große Herausforderung, daran festzuhalten. Und du weißt, wie wahr das ist, wenn du auf dein Leben schaust. Es gibt mit Sicherheit eine Menge von Situationen, wo du dich fragst, warum muss ich da durch? Warum ändert sich das denn nicht? Wahrscheinlich hat jeder von uns so eine innere Liste an Dingen, wenn ich dich fragen würde, was würdest du gerne ändern? Wir müssten nicht lange überlegen. Das geht bam, 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 das müsste sich eigentlich ändern. Warum passiert es denn nicht schlagartig? Nachdem wir durchgelaufen sind, überleg mal selber, wie oft es war, dass du zurückgeschaut hast und gesagt hast, wow, sieh mal, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt an einem ganz anderen Ort, was ich damals nicht für möglich gehalten hätte, weil ich durchgelaufen bin, weil Gott es nicht einfach weggenommen hat. Und das ist der Punkt. Gott will uns manchmal einfach an einen Punkt bringen, den wir nicht sehen können. Und der Weg an diesem Punkt führt nur durch die Situation hindurch. Das siehst du wiederum bei Jesus sehr deutlich. Vierte und letzte Hilfe, letztes Rahmenstück. Beim Beten geht es darum, Gott eine Situation anzuvertrauen, ihn einzuladen in eine Situation, anstatt ihm einfach immer vorzukauen und vorzuschreiben, was er zu tun hat. Und hier docke ich unmittelbar am Ende vom letzten Teil an. Du merkst, hier sind wir wieder auf einer anderen Ebene. Wir wechseln die Ebene. Wir sind hier wieder auf der Ebene des Vertrauens, der Beziehung. Ja, wir verlassen hier das rein theologische Nachdenken und Reflektieren und bewegen uns auf die Ebene der Beziehung, weil ich glaube, dass Beten seinen tiefsten Wert an dieser Stelle hat. Wenn ich Gott etwas anvertraue, wenn ich Gott etwas sage, etwas hinlege und sage, mach was daraus, geht es im tiefsten Kern darum, ihm das anzuvertrauen in dem Wissen, es ist bei ihm gut aufgehoben. Er wird was Gutes daraus machen, damit seine Souveränität, seine guten Absichten ungebremst auf den Weg kommen und sich Bahn brechen. Im Kern geht es darum, ihm das anzuvertrauen und zu sagen, ich weiß, du machst es richtig. Und ich weiß, dass ich es nicht alles verstehen kann. Es geht nicht darum, Gott vorzuschreiben, was er da zu tun hat und da zu tun hat und da zu tun hat, als ob die Rollen so rum sind, dass er irgendwie mein Bediensteter ist. Sondern es geht um Vertrauen. Um Vertrauen. Einem Gott die Situation anzuvertrauen, der die Macht hat, was zu tun. Wir schauen einfach nochmal in das Gebet von Daniel. Er sagt es uns nämlich, unter anderem hat Gott die Macht, das hier zu tun. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Gott ist der Herr der Zeit. Vielleicht läufst du in deinem Leben gerade durch eine Zeit, wo du sagen würdest, es ist eine schreckliche Zeit und ich wünsche mir, dass eine andere Zeit herbeiführt. Eine Zeit der Ratlosigkeit, der Verzweiflung, des Frustes, der Knappheit, des Mangels, irgendwas. Und du denkst dir, wer kann eine andere Zeit herbeiführen? Wer kann herbeiführen, dass das endlich endet? Und Daniel erinnert uns daran, dass es Gott ist. Gott hat die Macht über die Zeit. Gott hat die Macht, das zu ändern. Wenn du es ihm anvertraust, gibt es keine bessere Adresse, weil du weißt, da bist du beim Herrn der Zeit. Was sagt er noch? Er sagt das hier. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Ich kenne Situationen, du kennst Situationen, in denen wir irgendwie das Gefühl haben, ich brauche einen Gedanken, der mir weiterhilft. Ich muss eine Entscheidung treffen, ich weiß nicht welche. Ich weiß einfach nicht, welche Option die sinnvollste ist in dieser Situation. Und wenn ich das so mache, dann passiert daraus das. Und dann weiß ich erst noch weniger, was das sinnvollste ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich brauche Weisheit. Gott ist der, der dir das geben kann. Gott ist der, der uns Gedanken gibt, die uns weiterhelfen, die Durchblick verschaffen, die Situationen auflösen können, ändern können. Gott ist der, der dir im richtigen Moment die richtigen Gedanken, die richtigen Worte geben kann, wenn du das zulässt und in die Situation anvertraust. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist. Ich würde mal sagen, für die meisten von euch ist die benötigte 4 Minus in Mathe und Latein schon ein bisschen länger her. Aber vielleicht hast du dein Ding im Rucksack heute dabei, wo du sagst, hier brauche ich das so dringend, dass Gott eingreift. Hier brauche ich das so dringend, dass Gott meinen Mangel beseitigt und füllt wieder. In dieser Beziehung, vielleicht in deiner Ehe, vielleicht in deiner beruflichen Situation, vielleicht in deinen Finanzen, vielleicht irgendein Verhältnis, was dich belastet, was dich nachts nicht zur Ruhe kommen lässt, wo du merkst, ich brauche mindestens einen Gott. Drunter geht es nicht. Und mit diesen 4 Hilfen soll heute Morgen ganz konkret die Chance sein, dass du die Möglichkeit hast, das Gott neu anzuvertrauen. Nochmal, wir sind jetzt bei einer anderen Ebene angelangt. Das eine ist Theologie, das ist super interessant und gerade auch für die Homezones, für unsere kleinen Gruppen, denkt das ruhig weiter, was es bedeutet theologisch auch, dass Gott Souveränität und freier Wille und so weiter, aber jetzt sind wir bei der Beziehung angelangt. Und da stehst du zum einen alleine vor Gott, weil es um deine Fragen geht, und zum anderen stehst du nicht alleine da, weil du Menschen um dich herum hast, allein schon hier heute Morgen, denen du vertrauen kannst. Und deswegen gibt es ein ganz konkretes Angebot für dich heute, wie du trotzdem beten kannst, wenn du sagst, ich höre das und ich würde es Gott gerne anvertrauen, aber ich habe irgendwie den Faden verloren und weiß nicht wie. Dann sind gleich nach der Church Zone 4 Leute hier für dich. Ja, wir werden hier den Vorhang so ein bisschen zuziehen, dass ein bisschen Ruhe ist. Die anderen können ihren Kaffee und ihre Breze vielleicht mehr dann im Foyer genießen, damit hier Zeit und Ruhe wäre für Menschen, die beten wollen. Und 4 Leute, wir werden hier sein. Und wenn du möchtest, kannst du herkommen und einen von uns einfach um Gebet bitten. Du musst dich nicht groß erklären. Du kannst einfach sagen, bete für mich, weil ich gerade mächtig im Gegenwind stehe und im Druck bin. Bete für mich, hilf mir trotzdem zu beten. Das ist der große Wert von Gemeinschaft, von einer Kirche, von einer Gemeinde, dass wir nicht alleine sind mit unseren Fragen, sondern Gott reinholen können in unser persönliches Verhältnis und das nicht alleine tun müssen, sondern Menschen haben, die uns tragen und die für uns glauben, wo es uns schwerfällt.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.